Ich habe heute einen sehr spannenden Gast für euch. Clemens Ludwig. Hallo Clemens.
Hallo Elvira.
Clemens, du hast dich Zeit deines Lebens sehr für Minderheiten eingesetzt. Also du bist jemand, der sehr für eine vielfältige, offene, tolerante Gesellschaft ist. Du hast in Tübingen studiert, Anglistik und Theologie. Und hast dann bei der Gesellschaft für bedrohte Völker gearbeitet, lange Zeit. Mhm. Warst eine Zeit lang von 1994 bis 2000 Vorsitzender der Tibet-Initiative und bist seit 2004 Chefredakteur der damals gegründeten Zeitschrift der Tibet-Initiative. Aber du arbeitest auch als freier Journalist für verschiedene Hörfunkanstaltungen, Zeitungen, Verlage, hast Honoraraufträge für Institutionen, Parteien, Stiftungen, bist also ein Mensch, der sehr viel nachdenkt und drüber schreibt. Du hast viele Reisen gemacht nach Asien, aber auch in Europa, auch in Osteuropa und hast über verschiedene Minderheiten geschrieben, wie die Samen, die Korsen, die Waliser, hast aber über Myanmar, Osttimor, um nur einiges zu nennen, Artikel und Bücher verfasst. Dein publizistischer Schwerpunkt ist Tibet. Du hast dich mit dem Buddhismus beschäftigt, auch mit dem bekanntesten Vertreter. Mhm. Aber dein heutiges Thema, das Thema, über das wir heute sprechen, und deine neueste Veröffentlichung, die eine Wiederauflage ist, einer Veröffentlichung von 2011, dieses Thema ist ein anderes.
Ja, es geht in der Tat um auch um Religion, speziell um eine Religion, die ja nun gerade in aller Munde ist hier, in Deutschland, um den Islam. Und ich würde mal sagen, ich bin dem Islam schon auf meinen Asienreisen eben sehr früh begegnet, in den 80er Jahren, als man hier so noch weit entfernt war, zum Beispiel vom Tag der offenen Moschee, habe ich im Süden der Philippinen, im Marawi, so einer islamischen Hochburg, zum ersten Mal eine Moschee besucht und habe eben auch viele islamische Länder besucht, war mehrfach in Indonesien, was ja größte islamische Staat ist, also der Staat mit der größten Menschen, Muslimen, war mehrfach in Malaysia, in Bangladesch, wie gesagt, Süden der Philippinen und so weiter und habe von daher also auch, glaube ich, ein Bild vom Islam, was sich eben auch an dem orientiert, was dort eben wirklich im Alltag gelebt wird. Und gerade Indonesien war ja über viele Jahrzehnte so das Musterland eines demokratischen, toleranten Islam. Da würde ich später auch gerne nochmal drauf eingehen. Naja, und auf diesem ganzen Hintergrund und meiner Reiseerfahrung, meiner Erfahrung auch mit Menschen vor Ort, das waren meistens eben Projektreisen, journalistische Reisen, also war jetzt in Indonesien nicht in erster Linie Bali, sondern eben Sumatra, Java, sonst was. Da habe ich einfach ein Bild vom Islam erhalten, was doch eben ein wenig anders ist als das, was also gerade, ich sag mal so, die Leute, die Szene, der ich mich ja doch eigentlich sehr verbunden fühle, auch eben hier so, ich sag mal so eine grün-links-alternativ aufgeklärte Szene, wo ja sicher auch die Wüste Welle sich zugehörig fühlt und da denke ich auch, wir alle gemeinsam haben dann eben das Interesse, dass eben eine vielfältige, bunte, offene, demokratische Gesellschaft existiert, in der eben Männer und Frauen eben nach ihrem, ja, in jeder Weise einfach nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Interessen halt leben können. Sei es sexuelle Orientierung, politische Orientierung, religiöse Orientierung. So, und wenn ich mir diese Grundlage oder diese Ideale in der islamischen Welt anschaue, dann muss ich sagen, es gibt sie so gut wie nirgends.
Ich muss gerade, das ist jetzt vielleicht am Rande dran denken, an die Entstehung dieser drei Religionen. Das sind ja, wird immer die abrahamitischen Religionen genannt. Die älteste ist natürlich das Judentum. Ich habe keine Theologie studiert, aber ich habe eine Ich habe eine sehr interessante Fernsehsendung gesehen, in der erklärt wurde, wenn es denn so stimmt, dass das Judentum im Exil entstanden ist, so in der heutigen Form. Und das Interessante ist ja, dass es eben gar nicht missionarisch ist, sondern es ist ja ein Gedanke, der in allen drei Religionen vorherrscht, und zwar das auserwählte Volk. Und dieses auserwählte Volk ist auch sehr patriarchal eigentlich, dieses Auserwähltsein. Dieses auserwählte Volk ist so auserwählt, dass es eben nur die eigene Identität benötigt. Und deswegen versuchen die Juden auch nicht zu missionieren, weil sie sind ja das auserwählte Volk. Und deswegen empfinde ich persönlich das nicht als bedrohlich. Das Christentum war ja eigentlich die Religion der Underdogs in Rom. Und Jesus war ein Wunderrabbi, der die Liebe verkündet hat. Gott ist Liebe. Das heißt, das hat auch eigentlich eine ganz andere Entstehungsgeschichte. Das wurde erst zu einer Staatsreligion. Als der Konstantin sein Reich retten wollte, da hat er die größte religiöse Strömung genommen und da eine Staatsreligion draus gemacht. Also vorher hatte man die Staatskulte und jetzt hat er den größten Kult genommen, um das zusammenzuhalten als Kind. Der Islam, der ist schon am Anfang, es war die letzte der Religionen, die voll ausgebildete patriarchale Religion, wenn man es mal so sehen will, der hat es alles schon genau gefasst. Also es war schon die Grundlage für ein Weltreich, das er da errichten wollte. Also von daher ist es interessant, auch was da durchscheint bis heute.
Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Also da, und das ist auch so eine Geschichte, dass so wenig auf so die historischen Hintergründe auch so wenig Wert hier gelegt wird in dieser ganzen Diskussion von all den Leuten, die sich so meinen, die armen Muslime verteidigen zu müssen. Es ist genau, was du sagst. Also Mohammed selber war schon ein Kriegsherr. Das waren, also sagen nicht nur Islamkritiker, das sagen Orientalisten und so weiter. Und da muss man mal ganz kurz vielleicht eben so die Geschichte eben auch sehen. Als Mohammed zum ersten Mal aufgetreten ist, hat er sich wohl eher als christlicher Reformer gesehen. Da war ja im arabischen Christentum, es gab viele andere, polytheistische Kulte und so weiter, gegen die er sich vor allem gewandt hat. Er war ein radikaler Vertreter des Monotheismus und fand, die Christen sind dazu weich. Und dann hat er das in Mekka gepredigt, aber Mekka war, also muss man ein ganz toller alter Kraftplatz sein, gar keine Frage. Die Kaaba hat ja auch ihre Vorgeschichte. Und dann waren also die Stadtväter von Mekka, haben dann gedacht, nö, also den wollen wir nicht, der vertreibt uns hier die Angehörigen der anderen Religion, die hierher kommen und unter ihre Kulte machen und Geld bringen und so weiter. Und dann wurde er eben ja vertrieben nach Medina, 622, da der Beginn auch der islamischen Zeitrechnung, die sogenannte Hijra. Und in Medina hat er sich dann massiv radikalisiert. Und am Koran kann man die Entstehungsgeschichte chronologisch nicht absehen. Es gibt eben diese Ursprung, dass er kanonisiert wurde nach der Länge der Suren. Die längste ist zuerst, die zweitlängste ist zu zweit und so weiter. Und bis zur kürzesten eben am Ende. Und danach erkennen dann also die großen Widersprüche, die man auch eben nach so Suren, Ping-Pong, was auch wenig bringt. Und wenn man dann also eine radikale Medina-Sure, sag ich mal, ähnlich gleich lang ist wie eine eher liberale Mekka-Sure, dann stehen die direkt nebeneinander und man wundert sich darüber. Und in Mekka wurde er schon, Medina wurde er eben auch schon zum Kriegsherrn und war verantwortlich für die Niederschlagung einer jüdischen Sippe, die sich gegen ihn gewehrt hatte, wobei 300 Männer und junge Männer getötet wurden auf seine Veranlassung hin und die Frauen und Mädchen in Sklaverei verkauft wurden. Man fragt sich, wer das Bessere los hatte noch am Ende, aber das war und 2 Jahre nach seinem Tod begann dann schon der militärische Siegeszug und das war, die Ausbreitung des Islam war in erster Linie durch Militär. Das alles machen sich viele derer, die hier in der Diskussion eben in dem Sinne teilnehmen, auch die armen Muslime, die machen sich die Sachen überhaupt nicht bewusst. Und noch ein anderes Beispiel, da habe ich auch diese Opferrolle, ich habe mich natürlich ganz oft gefragt, wie kommt es, dass ich sag mal so politischen Freunde, mit denen ich jahrzehntelang sozusagen in einem Boot saß, warum viele von denen da so blauäugig gar nicht sehen wollen, was der reale Islam, real existierende Islam, so ja, an Praktiken mit sich bringt. Und da glaube ich, dass es tatsächlich so diese Wahrnehmung, die weit verbreitet wird, ich will mal den nicht am allerschlimmsten, da finde ich Jürgen Thürdenhöfer, der das ja extenso macht mit riesigen Auflagen und Medienpräsenz, so die armen Muslime wurden von uns immer nur bedrängt und beschlagen. Und die geschichtliche Realität ist völlig anders. Natürlich gab es Zeiten, wo christliche Reiche auf Muslime eingeprügelt haben. Wird immer die Kolonialzeit genannt. Die Kolonialzeit war nicht ursprünglich religiös. Die wollte ausbeuten. Und die hat buddhistische Länder genauso ausgebeutet wie hinduistische, wie muslimische. Das war ihnen völlig egal. Und die schlimmsten Exzesse waren natürlich in Südamerika von den Spaniern. Nicht? Und da gab es keine Muslime. Aber was immer auch dann genannt wird, so unser Urbild des Opferstatus der Muslime sind die Kreuzzüge. Ich will die Kreuzzüge überhaupt nicht rechtfertigen, war eine unglaublich brutale Geschichte, unter der die orientalischen Christen übrigens auch gelitten haben. Aber die Vorgeschichte wird oft überhaupt nicht gesehen. Da waren nämlich kurz vorher hatten die radikal-islamischen, sage ich mal, Seldschuken, das war so eine Art mittelalterliche Taliban, in Palästina die Herrschaft übernommen und hatten den Christen verboten, ihre heiligen Stätten zu besuchen.
Jetzt sind wir leider am Ende unserer heutigen Stunde. Clemens, sag nochmal den Titel deines Buches und wo man es bekommen kann.
Ja, das Buch heißt Die Opferrolle, das ist der Obertitel, das sagt jetzt einfach noch nicht viel. Der Untertitel heißt Der Islam, seine Inszenierung und die Werte der Aufklärung. Letzteres ist mir auch besonders wichtig. Necdet Kelek, die tolle türkischstämmige Soziologin, hat das Vorwort dazu verfasst, ein großartiges Vorwort, allein das lohnt sich schon. Und ja, es ist im Verlag Langenmüller erschienen und man kann es in jeder guten Buchhandlung bekommen. Ich hoffe, dass es auch vorrätig ist oder sonst da, wo man halt überall Bücher hat. Es ist ja gerade frisch erschienen und eigentlich überall verfügbar.
Und der Autor heißt Clemens Ludwig. Ludwig, der Nachname, Clemens, der Vorname. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Clemens Ludwig.
Danke für die Einladung, Elvira. Freut mich, dass ich gerade in diesem Rahmen eben auch so mal meine Vorstellung verbreiten konnte. Das ist mir besonders wichtig.